Herzlich willkommen zu Erinnerungskämpfe, der Podcast-Sonderreihe der Körperstiftung.
Mit mir, Hadija Haruna Oelker. Ich bin Journalistin, Autorin und Gasthostin dieser Serie der Redaktion Geschichte ist Gegenwart mit der Leitfrage: Was ist uns als Gesellschaft die plurale Demokratie noch wert? Und das hier ist die zweite Folge. Und wenn ihr die erste gehört habt, dann habt ihr erfahren, dass dieser Podcast quasi ein Gespräch ist und auch eine Reflexion darüber, warum die Erfolgsgeschichte der deutschen Erinnerungskultur zu Ende erzählt ist. In der ersten Folge habe ich mit dem Literaturwissenschaftler Ibo Diop gesprochen über schwarze Perspektiven auf unser sogenanntes kulturelles Gedächtnis in Deutschland und eben auch auf menschenfeindliche Entwicklungen. Es ging um Deutschsein als Wertefrage und der Blick darauf war von Erkenntnissen der sogenannten postkolonialen Theorien geprägt. Und jetzt in dieser Folge geht es darum, was Menschen wert sind. Und die Folge habe ich zusammen mit Felix Fug aus der Redaktion der Körperstiftung vorbereitet. Hey Felix.
Hi Hadija.
Wir haben ja diese Folge Survival of the Fittest genannt, was Menschen wert sind. Wir nehmen das Thema Sozialdarwinismus in den Blick. Ich erkläre kurz. Also das ist quasi ein Ausdruck für menschenverachtende Haltung gegenüber sozial benachteiligten, armen, wohnungslosen oder behinderten Menschen und paart quasi mit der Auffassung, dass sie nur Kosten verursachen würden, ohne der Gesellschaft zu nutzen. Warum war uns das Thema aus deiner Sicht so wichtig? Was beobachtest du gerade da draußen?
Ja, ich habe erstmal total viel darüber nachgedacht, weil mir das Thema eigentlich so zum ersten Mal selbst begegnet ist und bin dann irgendwie nochmal als Historiker natürlich ganz klassisch irgendwie in meinen Schulunterricht reingesprungen. Da war die Frage eigentlich des lebensunwerten Lebens überhaupt nicht präsent im Schulunterricht. Und dann bin ich irgendwann an die Uni und da ist es dann natürlich eben auch mit der Eugenik, mit der Euthanasie, also mit dem NS nochmal so zum Thema geworden. Und seitdem ist das eine Frage, die mich auch immer wieder an unterschiedlichen Stellen jetzt auch eingeholt hat, bei unterschiedlichen Kontexten, auch in der Arbeit der Körperstiftung selber. Wir haben so ein Museum of Austerity mal gezeigt auf Kampnagel, wo es darum geht, dass wir mit so einer Hologrammgalerie eigentlich auch die Schicksale von Menschen, die in so austeritätspolitischen Zeiten eben auch so aus dem Blick unserer Gesellschaft geraten sind, dann eben auch wieder so Raum zu geben und auch eine Stimme zu verleihen. Und warum das so eine riesige Frage ist, nein, ich glaube, das hat sich... Die Frage von sozialdarwinistischen Denken hat sich in so unterschiedlichsten Kontexten unseres gesellschaftlichen Miteinanders eingeschrieben und läuft fast so ein bisschen hinten dahinter irgendwie so als so eine Folie auch ab, wie über bestimmte Fragen auch geredet wird.
Und ich fasse da nochmal nach, weil du gerade ganz viele geschichtliche Begriffe ja benutzt hast, Eugenik sozusagen, also diese Genetik, Sozialpolitik, Auffassung der Optimierung des Menschen, aber auch die sogenannte NS-Euthanasie, die ja für einen vermeintlich guten Mord im Nationalsozialismus steht und also immer in Anführungszeichen zu betrachten ist und quasi das Erbe ja auch heute, Leistungsgesellschaft, Frage nach Klassenzugehörigkeit, die Krise des Sozialstaats, das ist alles Thema, also sehr aktuell, sehr im heute. Und das ist ja auch die Idee dieser Folge, zu fragen, welcher Platz wird Menschen in Geschichte und Gegenwart dahingehend zugeschrieben? Also in so einer kapitalistischen Gesellschaftslogik oder die der kapitalistischen Gesellschaftslogik nicht entsprechen. Und darüber habe ich ja mit der Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel gesprochen. Du hast schon zugehört. Jetzt mach mal ein ordentliches Teasing. Was waren denn für dich besondere Hinhörermomente?
Ich habe auf jeden Fall gelernt einen neuen Begriff, nämlich den Begriff der Verkulturkampfisierung. Aber natürlich darüber hinaus noch ganz, ganz viel anderes. Also ich bin wirklich immer noch total baff, wie sehr sich einfach auch sozialdarwinistische Annahmen eben auch in unterschiedlichen Formen unseres Denkens über und auch des Bewertens unseres gesellschaftlichen Miteinanders am Ende auch eingeschrieben hat. Also in der Podcast-Folge haben wir über so viele unterschiedliche Themen eben auch gesprochen. Und am Ende kamen wir irgendwie bei diesem Ritt immer wieder so für mich auf zwei wichtige Aspekte zurück, nämlich unseren Umgang mit Bedürftigkeit und Verletzlichkeit und dabei vor allem aber auch die Bewertung dessen, was wir vielleicht auch als Kern einer solidarischen Gesellschaft fassen, nämlich dass es irgendwie auch okay ist, angewiesen zu sein auf andere, dass es okay ist, auch irgendwie angewiesen zu sein auf das gesellschaftliche Abstrakte, den Staat. Das waren auf jeden Fall Momente, die mich total zum Nachdenken angeregt haben. Und genau deswegen bin ich immer noch so am Sortieren.
Ich glaube, Sortieren ist ein gutes Stichwort. Das werden auch alle, die die Folge jetzt hören. Und gleichzeitig, glaube ich, wird sich offenbaren, wie viele Verbindungslinien es zu den unterschiedlichen Themen gibt. Das ist für mich der Mehrwert dieses Gesprächs gewesen. Ich habe vorher sehr viele Texte von Natascha Strobel gelesen. Sie ist auch Quelle für mein zweites Buch, das Zusammensein heißt. Und eben genau das, was du zum Schluss eben angesprochen hast, dieses aufeinander angewiesen sein zum Thema hat und eben auch eine intersektionale Betrachtung von den verschiedenen Unterdrückungsformen in dem Fall Behinderung und Schwarzsein ist. Und deswegen war ich auch so froh, jetzt einfach mal persönlich mit ihr zu sprechen, meine Fragen stellen zu können und einfach auch mit ihr zu sprechen. Und mit dieser Ankündigung gehen wir jetzt einfach direkt rein ins Gespräch. Survival of the Fittest, was Menschen wert sind, so heißt unsere zweite Folge des Podcasts Erinnerungskämpfe mit Natascha Strobel. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Natascha, ich habe an dieser Stelle bereits erzählt, dass ich dich vom Lesen her kenne, aber wir uns eigentlich zum ersten Mal für dieses Vorgespräch zu diesem Podcast getroffen haben. Und du bist mir aber durch deine Arbeit sehr vertraut. Jetzt ist das auch der Grund, warum wir hier per Du sind. Und gleichzeitig geht es mir wie bei allen Gästen so, dass dieser Podcast einfach die beste Gelegenheit ist und auch ein bisschen ein Privileg, interessante Menschen kennenzulernen und sie zu befragen und das mit denen zu teilen, die uns jetzt zuhören. Und damit die Zuhörenden auch direkt wissen, wer du bist und einen Eindruck von dir bekommen, mache ich das mit deiner Vorstellung jetzt nicht mit so einer klassischen Vita, sondern mit Fundstücken aus dem Netz. Ich nenne das Netzvita. Hast du eigentlich einen Überblick darüber, was da so alles über dich zu finden ist?
Nein, ich bin ein bisschen nervös, aber los geht's.
Okay, ich fasse zusammen. 1985 in Wien geboren, Studium der Skandinavistik und Politikwissenschaft. Du bist Publizistin, du schreibst als Gastautorin für, ich sag mal, sehr viele Medien und du schreibst Bücher. 5 Stück seit 2015, wenn ich das richtig gezählt habe. Und ich fasse mal zusammen, was man da so liest. Sie handeln von rechter Kulturrevolution, der Bewegung der sogenannten Identitären, vom Klassenkampf von oben, radikalisiertem Konservatismus und Solidarität. Und für dein Buch Radikalisierter Konservatismus hast du den Bruno Kreisky Anerkennungspreis für das politische Buch des Jahres erhalten. Und in einer Rezension der Friedrich-Ebert-Stiftung heißt es darüber: Natascha Strobels Analysen bieten wichtige Einblicke in die systematischen Vorgehensweisen des politischen Kontrahenten. Diese fußen teils auf Methoden, denen mit herkömmlichen Mitteln des politischen Alltags nichts Schlagkräftiges entgegnet werden kann. Ich finde, das trifft es, weil deine Recherchen sind nämlich auch nicht so leicht und schnell zu erklären, weil die in so komplizierten Gefilden, sag ich mal, stattfinden. Sie gelten eben diesem sehr heterogenen Milieu antidemokratischer Bewegung und aller Fans, könnte man sagen. Und im Deutschlandfunk hast du im Juni gesagt, nach Trump ist alles möglich. Bereits 2022 hast du in einem Interview mit Neuen Deutschland erklärt, wie der völkische Sozialdarwinismus die Verquickung verschiedenster Feindbilder dabei erlaubt. Zitat: Der Feind wurde so nicht nur zum Feind, sondern auch zur Last für den Rest der Bevölkerung. Juden und Jüdinnen, Roma und Sinti, aber auch sogenannte Asoziale schwächen das Volksganze, den Volkskörper. Und es kann der Mehrheit nicht aufgebürdet werden, diese Last zu tragen. Lob gab es immer wieder an unterschiedlichen Stellen für die Qualität deiner Analysen von Interviews, Ansprachen und Ansprachen von Politikern unter dem Hashtag Netzanalyse auf Twitter zum Beispiel. Das liest man auf Wikipedia. Dort liest man auch, wie vielen Menschen deine Arbeit leider nicht gefällt. Vielleicht warst du deshalb auch 2023 an einem Gegenrechtsschutz beteiligt. Das ist ein Fonds zum Schutz von Angriffen durch Rechtsextreme nach dem Vorbild des Prinzenfonds von Frag den Staat, den es hier in Deutschland gibt. Und auf Netzpolitik hast du Anfang diesen Jahres gesagt, wir brauchen eine politische Alternative und diese darf nicht immer nur der Antagonismus sein. Wir dürfen uns nicht nur fragen, was die extreme Rechte macht, um dann dagegen zu sein. Stattdessen müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie die Welt in naher Zukunft aussehen soll. Und das war eine lange Vorstellung. Ich schließe sie. Was sagst du? Bist du einverstanden?
Ich bin einverstanden. Das habe ich alles so gesagt. Das sind die korrekten Daten. Und es ist sehr schön und sehr rund. Dankeschön.
Das ist gut. Beim letzten Mal habe ich einen Quellenfehler gemacht beim Gast Ibo Diop. Und kann ja auch passieren. Nicht alles stimmt ja im Netz, was man da so liest. Also bevor wir jetzt aber tiefer eintauchen und jetzt und das ein doch sehr komplexes Gespräch wird, ist die zweite Idee dieses Podcasts, einen sogenannten Fragenhagel zu machen. Das ist quasi kurze Frage mit der Bitte um kurze Antwort. Die Idee ist es, so einen Rundumblick zu haben über all die Dinge, die wir dann vertiefen werden. Okay?
Okay, los geht's.
Du nickst. Los geht's. Fragenhagel, worüber recherchierst du oder sagen wir anders, was liest du gerade?
Ich lese ganz viel Faschismustheorie im Moment.
Wann hast du gemerkt, dass wir in einer Welt leben, in der das Recht des Stärkeren gilt oder der Stärkeren?
Ich habe das auf der Uni, ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, weil ich bis dahin dachte, naiverweise, dass alle ungefähr die Erfahrungen gemacht haben, die ich gemacht habe und bin mir nicht als irgendwie anders vorgekommen. Und auf der Uni bin ich zum ersten Mal mit Milieus in Kontakt gekommen, die doch sehr, sehr anders aufgewachsen sind als ich.
Wie erklärst du kurz und knackig Sozialdarwinismus?
Sozialdarwinismus ist der Versuch, Menschen aufgrund von beliebigen Markern zu spalten und in Wahrheit das Sterben und Sterben lassen von Menschengruppen zu rechtfertigen.
Bitte vervollständige den Satz. Der Evolutionsforscher Charles Darwin ist für dich ein
wichtiger Denker oder vielleicht sogar der wichtigste Denker der letzten 300, 400 Jahre.
Wann gilt ein Mensch im Kapitalismus als Last?
Wenn er nicht leistet.
Du bist Mitglied der österreichischen Sozialdemokratischen Partei SPÖ. Warum ist dir eine parteipolitische Zugehörigkeit wichtig?
Ich bin kein Mitglied mehr der Sozialdemokratie.
Bam!
Ja. Nein, ich habe mich entschlossen, dass ich diese Art von Politik nicht mehr mittragen möchte.
Beende bitte den Satz, Solidarität ist eine Art Waffe, weil...
Weil sie so sehr der Natur des Menschen entspricht. Weil Menschen soziale Wesen sind, einander brauchen und weil es nicht nur Altruismus ist, sondern weil es im Endeffekt auch Selbstverteidigung ist.
Danke, Natascha. Siehst du, beim Recherchieren und Suchen nach Fakten keine Information gefunden, dass du ausgetreten bist. Jetzt wissen es alle.
Habe ich auch bis jetzt noch niemandem erzählt, also insofern.
Oh, dann könnte man es auch investigativ nennen. Nein, okay. Aber das hat mich tatsächlich interessiert. Jetzt habe ich auch eine Antwort bekommen. Gut, und mit diesem Überblick lass uns jetzt ins Gespräch kommen. Ich habe mir tatsächlich länger darüber Gedanken gemacht, wie ich jetzt dieses Gespräch mit dir clustere, weil ich auch selber sehr viele Gedanken zu deinen Gedanken habe und das ist ja auch kein klassisches Interview. Und deswegen dachte ich, wir beginnen und nehmen den Überblick, was eigentlich diesen Vorbau, quasi das Vorzimmer der rechtsextremen Strömungen und autoritären Kräfte im Bereich des Normalen angeht. Damit beginnen wir. Und ziemlich normal ist ja ein sozialdarwinistisches Denken, was du gerade auch kurz erklärt hast. Und ich glaube damit, also ich finde, es ist total wichtig, da genauer reinzugehen. Und zwar deshalb, weil es ja auch ein intersektionales in Sozialdarwinismus geht. Also intersektional im Sinne von verschiedene Ausgrenzungsformen vereinen sich in diesem Denken. Und er findet einfach überall statt, sei es im Bereich der Migration, wenn wir über geflüchtete Menschen reden, aber auch, wenn es um sozial benachteiligte, arme, behinderte Menschen geht. Auch die Inklusionsdebatte hat mit Sozialdarwinismus zu tun. Das heißt, eigentlich lernt man ganz viel über Gesellschaft, wenn man sich mit Sozialdarwinismus auskennt, würde ich sagen. Aber meine Frage an dich ist, warum wird sich eigentlich so wenig damit beschäftigt, also mit den Tendenzen in der Gesellschaft?
Das ist wirklich die entscheidende Frage. Warum ist es so normal geworden, über Menschengruppen, die man als Last empfindet, auf eine bestimmte Art und Weise zu reden? Warum wird immer nur negativ und als belastend und als das können wir uns nicht mehr leisten und die können wir jetzt nicht mehr mitnehmen, geredet? Und das ist genau wie du sagst, es hat eine ökonomische Komponente, es hat eine kulturelle Komponente, es hat eine gesellschaftliche Komponente, also das kann man jetzt endlos auffächern und wir haben uns so dran gewöhnt und deswegen ist es so normal geworden und deswegen sehen wir auch nicht mehr, was für eine Menschenverachtung dahinter steht.
Also ich verstehe dich denn so, wir haben uns an Menschenverachtung gewöhnt. Das wäre jetzt für mich, und merkt man ja auch, wenn wir in diesem Polarisierungsdiskurs und alles ist nur noch Pro und Contra und wenig dazwischen möglich ist, dann passt das natürlich auch gut dazu. Ein Aspekt, mit dem ich mich viel beschäftigt habe, ist der Bereich Ableismus, also der Ausdruck dafür, wie behinderte, chronisch kranke Menschen auf vielfältige Art und Weise Abwertung, Diskriminierung, Feindlichkeit, aber auch Gewalt erfahren. Und in meinem zweiten Buch Zusammensein, da schaue ich eben auch, wie die verschiedenen Unterdrückungsformen, also Rassismus und Ableismus eben auch verschränkt sind. Und gerade heute, interessanterweise, habe ich die Ankündigung über ein Feature gehört, das im Deutschlandradio laufen wird. Und da geht es auch um diese Verschränkung. Und da wurde erinnert daran, an Thilo Sarrazin im Jahr 2010 noch einmal. Und der gilt ja quasi mit seinen menschenverachtenden Thesen um eine natürliche Ordnung so als eine Art Rückübersetzer von Sozialdarwinismus und Rassismus. Und auch du erklärst ja schon lange, ich habe mir mal ein Zitat rausgesucht, unter anderem im Freitag, Krankheit kommt in der extremen Rechten dann vor, wenn sie als von außen hereingeschleppt dargestellt werden kann oder wenn sie als Metapher für unliebsame Menschengruppen verwendet wird. Ich würde gern von dir erfahren, welche Mechanismen du da genau siehst. Also wie wird das im rechtsextremen Spektrum verschränkt und findet dann in dem sogenannten Mitte-Diskurs statt?
Also ein völkisches Denken, die extreme Rechte, geht immer davon aus, das ist immer die Grundprämisse, dass der völkische Körper gesund, stark und jung ist. Das ist der Urzustand des völkischen Körpers. Und wenn man älter wird, dann stirbt man irgendwann in Ehre, so, aber nicht krank und nicht dahinsiechend und nicht im Leiden. Und das ist natürlich, also das wissen wir aus dem Faschismus, das hat eine ganz lange, das auch aus der Romantik, das wissen wir ganz lange, dass diese Form des Körpers quasi der Grundzustand in diesem Denken ist. Und dieser Körper ist natürlich auch sportlich und gestählt und natürlich weiß und europäisch, also all die Dinge, die man da jetzt rein tun kann. Und Krankheiten, vor allem als wir dann am Durchbruch des 20. Jahrhunderts sind, haben wir viele Epidemien gesehen. Klar, die Gesellschaft wird zur Massengesellschaft, alle sind viel mehr miteinander verbunden. Und jetzt muss man auf einmal erklären, warum man so viele kranke Menschen sieht, warum auf einmal all dies auftritt. Und das wurde dann erklärt, dass das die anderen waren, die da jetzt sogar absichtlich vielleicht sogar diese Krankheiten hereinschleppen oder zumindest so schwache Körper haben, dass sie nicht quasi dieses Bollwerk gegen Krankheiten sind, so wie es der eigene Körper ist. Und diese Sozialgeschichte auch von Krankheit und wie man sich dann auch um kranke Menschen kümmert, wie das Gesundheitswesen, das ja auf Solidarität beruht und so weiter, das zeigt ganz gut, wie verschränkt im Sozialdarwinismus dieser Kampf, also dieser rassistische oder antisemitische Kampf ist und der Kampf aber auch gegen den Sozialstaat, gegen institutionalisierte Solidarität, weil nur weil die so krank sind, müssen wir jetzt Steuergeld ausgeben, um ein Krankenhaus zu bauen zum Beispiel. Oder jetzt haben wir dieses Krankenhaus gebaut und jetzt kommen die anderen, die wir nicht wollen, kommen jetzt dahin und belegen diese Ressourcen, wo wir doch für Sportunfälle oder was auch immer dann, das viel dringender brauchen. Und das zieht sich durchs ganze 20. Jahrhundert und wir sehen das in so vielen Ausführungen wieder. Jetzt Thilo Sarrazin, der war sehr klar, wie er das gemacht hat. Und aktuell sehen wir bei diesen Tech Bros eine völlige Obsession mit IQ, also mit diesen veralteten Messungen nach Intelligenz. Und da ist es ein sehr kurzer Schritt dazu zu sagen, das wissen wir auch so rassistisch und ich mache hier unter Anführungszeichen Forschung an, weil sie nicht keinem Forschungsstandard entsprechen, zu sagen, naja, aber weiße Menschen sind ja viel intelligenter. Und wenn wir jetzt diese anderen, ja, die von außen rein wollen, dann senken die den IQ-Schnitt und deswegen sollen wir das nicht machen, weil wir als Nation, als Volk, würden darunter leiden. Und das ist immer dasselbe Spiel, egal wo man es dreht, egal ob man das über Gesundheit macht, über Intelligenz macht. Es gibt auch mit so vererbbaren Krankheiten, also mit Erbkrankheiten. Es ist immer exakt dasselbe Spiel und immer ist es nicht man selbst, sondern immer sind es diese anderen, die von außen kommen und uns, wer auch immer dann uns ist, schlechter machen.
Ich finde das so wichtig, was du sagst, weil ich merke auch immer, wenn ich mit Menschen spreche und ihnen diese geschichtlichen Bezüge herstelle und sage, guck mal, das ist eine Wiederholung, das gibt's schon lange, überprüfe mal dein Denken. Also woher weißt du oder woher kommen so auch so Assoziationen? Woher kommt das mit der Leistungsgesellschaft? Also unser Thema ist Survival of the Fittest. Also dass das so eine Grundanlage ist und natürlich ist das eine Sozialisierungsgeschichte auch. Mir ist gerade, während du gesprochen hast, noch eingefallen, dass das ja auch stark im Parteipolitischen zu finden ist. Ich erinnere da an eine kleine Anfrage der AfD schon 2018 an die Bundesregierung, die damals gefragt hat nach der Zahl behinderter Menschen in Deutschland seit 2012, also die Entwicklung und inwiefern die Fälle, die gemeldet sozusagen sind, Familien mit Migrationshintergrund sind. Stichwort die Verbindung zwischen Krankheit und Behinderung. Und quasi sozusagen Inzest, dem sogenannten. Also ganz krude Vorstellung, in dem eben dieser perfekte Körper oder Motive geschaffen werden, um Menschen zu diskreditieren. Motiv war ja auch die Corona-Pandemie, da hast du viel gemacht. Aber ich möchte gerne anknüpfen an die Geschichte nochmal, weil du eben auch über lebenswertes Leben, ich glaube, du hast es anders ausgedrückt, aber das ist ja auch eine große Debatte. Und wenn wir über Sozialdarwinismus sprechen, dann reden wir ja nicht nur über den Nationalsozialismus und den 100.000-fachen Mord an behinderten, chronisch kranken und sogenannten asozialen Menschen, sondern eben auch über die eugenische Forschung. Und ich habe ja am Anfang dich nach Charles Darwin auch gefragt, der selbst jetzt nicht der Begründer der Eugenik ist, das sind andere, aber dieses internationale Phänomen, und ich betone international, die dann später in dieser sogenannten NS-Euthanasie, also dem Menschheitsverbrechen, mündete, war ja ein riesiges, in Anführungszeichen, Forschungsfeld, das in ganz vielen Ländern stattgefunden hat. Das wissen viele Menschen gar nicht. Kanada, Australien, Skandinavien, Japan, Lateinamerika, überall Sozialpolitik und Genetik. Und meine Frage an dich, weil ich das einen ganz wichtigen Punkt finde, in dieser Zeit war dieses Gedankengut nicht nur bei Rechten zu finden, sondern in der Frauenbewegung, bei Sozialdemokratinnen, Liberalen, Kommunistinnen. Würdest du sagen, dass sich diese Tendenz, dass sich das überall findet, einfach bis heute gehalten hat? Also, dass das einfach, weil das nie besprochen wurde, einfach geblieben ist, das wäre dieser Sozialisierungsfaktor.
Also die eugenische Bewegung ist eine sehr große, also nichts liegt mir ferner, als das zu rechtfertigen, aber es ist quasi aus unterschiedlichen Gründen gemacht worden. Genauso wie es den Sozialdarwinismus, den gibt es quasi in ganz vielen verschiedenen Nuancen. Und ich glaube, dass es wert ist, sich jede für sich anzuschauen und jede für sich anzuschauen, warum das passiert ist. Also man muss sich das vor allem im ausgehenden 19. Jahrhundert so vorstellen, dass ganz viele am ganzen politischen Spektrum gedacht haben, wir machen jetzt eine neue Welt. Also die Welt wird jetzt ganz anders und wir machen das neu. Und da können wir jetzt quasi Krankheiten ausmerzen und so weiter. Und dachten, dass das, also wir wissen, wie Krankheiten ausmerzen geht im 21. Jahrhundert, indem man das Vorsorge hat, Prävention hat, Impfungen hat, Hygiene hat, Aufklärung hat, also all diese Dinge. Und dann gab es diesen Strang zu sagen, na, wir können das genetisch, ja, indem sich zum Beispiel, und das ist die softe Variante, zu sagen, dass sich nicht die falschen Menschen miteinander Kinder kriegen. Also, dass man es denen verbietet. Oder, und das ist dann schon die nicht so softe Variante, dass man bestimmte Menschen sterilisiert, dass man ihnen die Möglichkeiten gibt, überhaupt Kinder zu nehmen. Und dann, das ist natürlich alles eine Kaskade, die schlimmste Variante ist dann zu sagen, nein, also die Menschen müssen weg. Ja? Wir müssen sie aktiv umbringen. Und wir wissen das heute, dass das quasi ein direkter Zusammenhang besteht, dass man, wenn man Menschen am Anfang Rechte nimmt, dass das direkt immer zur nächsten Eskalationsstufe führt. Nicht alle politischen Strömungen quasi sind in diese Eskalationsstufen gegangen, aber es muss sich hier wirklich, ich weiß von ein paar Aufarbeitungen, ich weiß es in Österreich, dass es hier Aufarbeitungen gab in die eigene Geschichte der Bejahung von Eugenik, selbst wenn sie nicht bis zum Äußersten geführt hat. Aber das wäre tatsächlich sehr wichtig, dass sich hier Parteien, politische Strömungen, aber auch medizinische Einrichtungen, ja, auch die Medizin existiert nicht im luftleeren Raum, beginnen sich zu überlegen, was und wie man hier Vorschub geleistet hat einem eugenischen Denken, selbst wenn die Intention nie war, Menschen umzubringen, sondern irgendwas zu verhindern, aber dann ist es mindestens eine fehlgeleitete Prävention und dem muss man sich stellen und zwar ohne es zu vertuschen, ohne es irgendwie zu entschuldigen, sondern einfach klar sagen, hier hat man einen Irrweg begangen, den man jetzt auch zeigt, dass es ein Irrweg war und hier läppert es wirklich an vielen Ecken.
Hier läppert's. Hier hakt es quasi.
Entschuldigung, jetzt rede ich. Ja,
ja, ich finde, also für mich, aus meiner Perspektive, hilft ein ableismuskritisches Denken. Weil ja, das ist der Türöffner. Also wer Ableismus versteht oder hinterfragt diese Normalisierung von gesunden und chronisch gesunden, nicht behinderten Körpern und hinterfragt dadurch gleichzeitig jegliche institutionelle Herangehensweise vom Bildungssystem bis in den Medizinbereich. Und ich finde, und das wäre auch noch eine wichtige Frage für mich, weil du dich ja auch in diesem Bereich, ich nenne es mal der sogenannten, also Verschwörungstheorien sind ja keine Theorien, aber Verschwörungserzählungen dem Populismus und Fake News und all dieser Desinformation, gepaart mit dem, was du vorhin kurz angesprochen hast, mit dieser Tech-Idee von perfekten Körpern und Long-Life-Forschung, wie auch immer, oder Forever-Life, wie auch immer. Was würdest du denn sagen, wo ist denn hier diese Verschränkung zur Verschwörung, zu dieser Szene, die ja auch sehr heterogen ist? Ich weiß, wir können das nicht in Gänze machen, aber du stellst da ja auch Verbindungen her und ich finde das schon sehr relevant.
Also, es gibt nichts, was man nicht irgendwie in eine Verschwörungserzählung einpassen kann. Also man kann sich immer das Gedankenspiel machen, ich sehe etwas völlig Banales, wie könnte das Teil einer Verschwörung sein? Aber so Krankheiten, dass die bewusst losgelassen werden, um uns zu schwächen, und dass sie bewusst losgelassen werden von denen da, und diese denen da, also es ist immer dieses Raunen, dass es da diese Leute gibt. Und das haben wir jetzt bei Corona ganz klar gesehen, also das im Labor und gezüchtet und all diese Geschichten. Und die Träger dieser Krankheiten, also es ist immer eine Verschränkung von Antisemitismus und Rassismus. Die Juden, die planen das, dann ist es George Soros und wer nicht was. Und die Träger, die Massen, das sind dann diese Leute aus dem Nahen Osten, aus Afrika, aus wo auch immer, was auch immer. Oder sie leben schon unter uns. Und sind quasi tickende Zeitbomben. Und das ist fast wortwörtlich, wie die extreme Rechte redet. Das spielt Pass oder wer wo geboren ist, also das spielt überhaupt keine Rolle. Ja? Die nicht dazugehören, die sind markiert und das ist eine individuelle Biografie, völlig nebensächlich. Man sieht das ganz gut in den USA, wo Menschen, die über Generationen, über Jahrhunderte jetzt schon leben in den USA, trotzdem noch die anderen sind, weil sie nicht weiße Hautfarbe haben. Während die zugewandert sind, vielleicht keine 100 Jahre in den USA leben, aber selbstverständlich Teil des Volksganzen sind. Und das ist einfach ganz wichtig. Das geht nicht um Migration per se. Es geht auch um Migration. Aber Migration ist quasi nicht das Thema, über das man hier eigentlich redet, sondern es ist immer die Markierung der anderen. Und die sind immer schwach, die sind immer Träger von Erbkrankheiten, genetischen Dispositionen, Inzucht. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für die extreme Rechte, auch in dieser IQ-Geschichte. Und die werden ja einfach im Verbund mit diesen globalen Eliten gesehen. Das ist, weil man kriegerisch den Völkern, den guten Völkern, den starken Völkern nicht beikommen kann, muss man sie von ihnen schwächen. Und Corona ist das so eine Geschichte. Bei AIDS hat es das gegeben als Idee. Überhaupt, dass Homosexualität irgendwie auch von außen zugefügt, was auch immer, wurde. Und das kann man eigentlich bei jeder dieser Epidemien oder Pandemien sehen, dass das immer begleitet wird von, also wir können das nicht verursacht haben. Wir können gar nicht so krank werden, sondern das kommt von irgendwoher.
Das ist eigentlich alles ziemlich gruselig und, sorry, wenn ich das so sage, auch eklig. Aber genau, machen wir weiter in der Analyse von diesen Verbindungen. Was du ja auch aufmachst, ist nicht nur sozusagen die verschiedenen Szenen und Milieus im rechten Spektrum und esoterischen Spektrum, Verschwörungsspektrum zusammenzubringen, sondern du schaust, und das war ja die Antwort auf die erste Frage, gerade ganz viel auch auf den Faschismus. Und eine Eigenschaft von Faschismus ist es ja, das Schwäche als nicht schützenswert zu verstehen. Was einer Mehrheit also quasi nicht aufgebürdet werden kann. Und vor allem können sie auch die Last nicht tragen. Und das Ganze funktioniert ja nach ökonomischen Spielregeln. So erklärst du das ja. Also Leistungsfähigkeit im Sinne von Marktnutzen, die große Nutzenfrage, Macht des Marktes. Und es gibt ja verschiedene Studien, wie zum Beispiel die Mitte-Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und die hat auch den Reiter oder die fragt auch den marktkonformen Extremismus ab. Ich würde sagen, ganz viele Menschen haben das noch nicht gehört. Und da würde ich gerne noch hinschauen mit dir, weil Marktradikalismus ist ja auch ein Begriff, den du verwendest. Und du sagst, Zitat, vor allem marktradikale Ideologien sind es, die die Verachtung armer Menschen antreiben, die am meisten unter den Einschnitten im Sozialstaat leiden. Kannst du diese Kräfte noch mal genauer erklären?
Also der Marktradikalismus geht davon aus, dass wir alle dazu da sind, für ökonomisches Wachstum zu sorgen. Und dass wir alle mit unserer Arbeitskraft, sei es körperliche Arbeitskraft, sei es mentale Arbeitskraft oder intellektuelle Arbeitskraft, dazu beitragen müssen, dass die Wirtschaft wächst, die Wirtschaft. Und die, die nicht dazu beitragen, die leisten nicht. Und hier ist es ein ganz verengter Leistungsbegriff. Ich finde diesen Begriff der Leistung ja schon sehr interessant. Weil diese Leistung, die kann man messen, die kann man sehen, die wird in Gehalt gemessen. Wer ein hohes Gehalt hat, der leistet viel. Wer kein hohes Gehalt hat, der leistet wenig. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie die Gehaltsstruktur ist, dann muss man schon diesen Leistungsbegriff hinterfragen. Ich kehre ihn sehr gerne um, weil ich glaube, dass das sehr verständlich ist für viele Leute, zu sagen, dass vielleicht die Lehrerin oder der Lehrer mehr leistet eigentlich tagtäglich als ein Hedgefondsmanager. Und es gibt auch Studien dazu. Es gibt dazu Studien dazu von der Universität London, die das 2008 gemessen haben, wo sie Leistung nicht definieren in Gehalt, was ja wirklich ein Parameter, das ist wissenschaftlich ja auch sehr schwierig, sondern dass sie es an verschiedenen Parametern gemessen haben, um einen gesellschaftlichen Mehrwert zu generieren. Also was hilft, welcher Beruf hilft der Gesellschaft denn eigentlich? Welcher Beruf generiert mehr Mehrwert, als er eigentlich kostet? Und da hat man gesehen, die wichtigsten Berufe für eine Gesellschaft sind die Müllabfuhr und das Reinigungspersonal im Krankenhaus. Weil die verhindern, also das Reinigungspersonal im Krankenhaus ist so wichtig, weil die Ausbreitung von Krankheiten und überhaupt, dass Operationen durchgeführt werden können. Und die Müllabfuhr natürlich auch, also es hat sehr viel mit Hygiene zu tun. Und die werden aber nicht so gut bezahlt wie andere. Und der Beruf, der der Gesellschaft am meisten schadet, weil er sogar Wert rausnimmt aus der Gesellschaft, ist Steuerberater und Hedgefondsmanager.
Okay.
Und die sind natürlich ungleich höher bezahlt. Und ich glaube, wenn wir so einem, also ich finde ja den Leistungsbegriff, den muss man nicht komplett verwerfen, sondern man muss aber auch wirklich sehen, wo passiert denn wirklich Leistung. Und ich glaube auch, abseits von diesen Gehaltsfragen und von diesen Berufsfragen, wird auch ganz viel Leistung nicht gesehen, die Leute im unbezahlten Raum verrichten. Also wer pflegt denn pflegebedürftige Menschen? Wer erzieht Kinder? Wer setzt sich aber auch am Sonntag zusammen in irgendeinem Verein und sorgt dafür, dass vielleicht ein Dorfleben oder auch ein Kretzel, ein Bezirksleben gut funktioniert? Selbsthilfegruppen, die Leute stärken, also auch Betroffene selbst, die miteinander reden und sich organisieren. Auch das ist eine gesellschaftliche Leistung, die unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, wenn wir so einen Begriff auf Leistung hätten, dann würden wir wegkommen von diesem marktradikalen Begriff, weil dieser marktradikale Begriff einfach sehr vereinfachend ist und mit ganz falschen Annahmen operiert und dazu führt, dass wir Leute als so unglaublich wichtig und Leute anbeten, die vielleicht gar nicht so wichtig sind oder deren Beruf, deren Beruf vielleicht gar nicht so wichtig ist für eine Gesellschaft.
Vor allem wenn, und dann sind wir eigentlich beim Thema dieser Folge oder beziehungsweise der ganzen Podcast-Reihe, nämlich was ist uns etwas wert in der Gesellschaft? Und du hast jetzt gerade sehr unterschiedliche Werte aneinandergestellt und deutlich gemacht, was in einem, und so sagst du es ja auch, neoliberalistischen Denken an Wert hat. Und sagst ja auch, dass es deshalb eine Spielart des Sozialdarwinismus ist. Also der Neoliberalismus ist eine Spielart des Sozialdarwinismus, der sich quasi dann im rechten Spektrum ausformt, wenn, wie du sagst, wirtschaftsliberale Menschen völkisch denken. Ich finde, das war für mich so ein wirklich sehr erkenntnisreicher Moment. Und wir sprechen, und das, um auf diese Wertefrage zurückzukommen, die wir ja nicht traditionell meinen, sondern in diesem mit Blick eben auf die Demokratie und demokratische Werte. Und ich habe vorhin kurz diesen Begriff Sozialstaat ja auch genannt. Und es ist absolut aktuelles Thema hier in Deutschland, wenn wir auf die aktuelle Politik schauen, weil da sind wir mitten in der Debatte um den Sozialstaat. Von dem es ja eigentlich heißt, Sozialstaat ist das Herz der Demokratie. Aber diesem Herzen fehlt jetzt gerade viel Geld. Deswegen sollen in Deutschland im Herbst Reformen kommen. Und dann gibt's quasi Lager und die diskutieren das eine. Also wir haben kein Geld, das heißt, wir müssen kürzen. Ich verkürze es jetzt sehr stark. Bei den Armen oder den SozialhilfeempfängerInnen, den BürgergeldempfängerInnen, das funktioniert alles so nicht. Und andere wiederum sehen das Problem in den Einnahmen und sagen, wir brauchen einfach höhere Steuern für Besserverdienende. Das ist, was du auch indirekt angesprochen hast. Wie analysierst du denn diese aktuelle Debatte aus eben dieser machtkritischen, marktkonform Sicht?
Es ist so eine absurde Debatte, weil die, weil die Lösung so auf der Hand liegt. Also wenn man rein pragmatisch denkt, wenn man ideologisch das gar nicht irgendwie vorherschiebt und sagt, okay, entweder ich nehme Leuten, die ohnehin schon wenig haben, etwas weg. Was wird dann passieren? Was glaubt man, was dann passiert? Ein Teil der Leute schafft es vielleicht durch Familie oder irgendwie so durch informelle Hilfe, sich drüber zu retten. Ja, gerade noch irgendwie weiter so leben zu können, Wohnungen zu halten und so weiter. Gut, das wird nicht die Mehrheit sein. Die Mehrheit der Leute wird ein ganz, ganz deutliches Problem bekommen, überhaupt ihr Leben noch bewältigen zu können. Die werden nicht wissen, wie sie, haben sie ja jetzt schon teilweise unter den jetzigen Bedingungen, die werden nicht wissen, wie sie Miete zahlen können, die werden nicht wissen, wie sie Strom bezahlen können, die werden nicht wissen, wie sie Essen bezahlen können. Und ohne diese, die sind unverhandelbar, diese drei Faktoren. Ich brauche es zum Wohnen, es muss warm sein und das Wasser und der Strom muss laufen und ich muss Essen haben. Das sind die unverhandelbarsten Parameter, die wir haben in dieser Gesellschaft. Wenn ich da rangehe, dann werden Leute aus ihren Wohnungen fliegen, dann werden Leute hungern oder dann werden Leute sehr kalt leben und krank werden. Und dann wieder woanders aufschlagen und dort, und das ist auch so, andere Kosten verursachen. Auch Leute, die in die Obdachlosigkeit rutschen, verursachen viel mehr Kosten, ja, wenn man es jetzt aus der Perspektive sieht, als wenn ich schaue, dass sie in ihren Wohnungen bleiben. Das heißt, rein pragmatisch ist es völlig klar, dass ich an den drei Dingen nichts, aber auch gar nichts rütteln darf, weil das nur zu neuen Problemen führt, selbst wenn ich überhaupt keine, und das habe ich natürlich, aber keine quasi Liebe für diese Menschen empfinde oder ihnen nichts Gutes will, kann ich es mir nicht wünschen, dass das passiert.
Oder wenn ich ihnen halt eben keinen Wert zuschreibe.
Oder keinen Wert zuschreibe, ja. Und dann sind wir noch gar nicht dabei, dass ganz viele dieser Leute, um die es hier geht, Kinder sind. Dass ganz viele dieser Leute sind, die auch gar nicht arbeiten können, aus verschiedensten Gründen. Und man denkt, aber was sollen diese Leute tun? Ja? Und ist es wirklich so, man gönnt ihnen jetzt nicht einmal mehr das Allermindeste, dass sie existieren können? Ich würde diesen Leuten aber auch gönnen, dass sie einen Geburtstag feiern können, dass zu Weihnachten Geschenke unter dem Christbaum liegen und dass sie vielleicht auch mal einen Ausflug machen können oder ins Museum gehen können. Und das ist dann schon die absolute Luxusdebatte. Und da frage ich mich, von was wir reden, wenn wir gleichzeitig, und das ist in vielen Ländern so, Vermögen vor allem haben. Ich bin ja nicht, muss ja nicht mal in die Einkommen gehen, sondern ans Vermögen, das einfach rumliegt. Das einfach da ist, das nicht ausgegeben wird, das nicht der Wirtschaft zugeführt wird, das nicht in einen Kreislauf kommt, wo es tatsächlich einen Wert generiert, sondern das angehäuft wird. Wir haben aktuell die größte Vermögensungleichheit weltweit, aber auch in den einzelnen Ländern, wo ich mich einfach frage, was reden wir? Es ist, selbst wenn man das überhaupt nicht ideologisch betrachtet, aus pragmatischer Sicht völlig klar, dass man an die großen Vermögen gehen muss und nicht den Leuten das aller Mindeste, was sie haben, wegnimmt. Weil das eine würde Wert generieren, also auch ökonomischen Wert generieren, indem man Geld, was jetzt nicht aktiv ist, in die Wirtschaft hinzufügt. Und das andere würde bedeuten, dass man sich ganz, ganz, ganz viele neue Probleme schafft. Abgesehen davon, dass die Leute in Elend gestürzt werden.
Ich werde jetzt nicht vertiefen den Punkt, woher die Vermögen kommen, das alte Geld. Das ist ein weiterer Punkt für Erinnerungskämpfe. Aber ich würde schon auch gerne noch kurz darauf gucken, was für eine politische Ausrichtung das ist, die dahinter steht, bestimmte Politik für bestimmte Zielgruppen, sage ich jetzt mal, zu machen. Und du hast ja 2021 in deinem Buch Radikaler Konservatismus sehr viele Dinge deutlich gemacht. Und es geht mir jetzt nicht um den Konservatismus an sich, wo ich mich sehr oft frage, ob die Leute überhaupt wissen, was das eigentlich bedeutet. Meistens nämlich nicht. Aber du besprichst ja von dem radikalisierten Konservatismus und sagst, dem geht es nicht nur ums Klein-Klein, sondern um eine grundsätzlich andere Version der Realität, um möglichst viele Menschen dorthin mitzunehmen. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Kannst du das vielleicht ein bisschen erklären, dahingehend, was es in diesem Kulturkampfgemenge auch bedeutet? Wir gegen die, links gegen rechts, woke gegen anti-woke, progressiv gegen konservativ, nur die einen kommen mit. Und das in diesem radikal-konservativen Denken.
Also ein Teil des Konservatismus hat jetzt in dieser Krisenzeit beschlossen, sie wollen nicht mehr erhaltend wirken, sondern sie wollen eigentlich die Gegenwart zertrümmern und auf diesen Trümmern etwas Autoritäres bauen. Das ist jetzt ein aller Kürze, was dieser radikalisierte Konservatismus ist. Und das funktioniert, und da gleitet es auch ins Faschistische, indem man sich von bestimmten Teilen der Gesellschaft befreit. Die zu viel sind, die nervig sind, die eine Last sind. Und das ist politisch ganz klar, die Woken, die Linken, die Feministinnen, die Queeren, die Transpersonen und so weiter, die irgendwie nicht passen und die man nicht mag. Und man glaubt wirklich, dass man die so wirklich so rausschneiden kann, dass die dann weg sind. Und dann baut man mit den anderen was Neues. Das ist gefährlich, das ist faschistisch. Also das ist wirklich ein faschistischer, sozialdarwinistischer Aspekt in dem Ganzen. Und es ist vor allem das Gegenteil von dem, was Gesellschaft ist. Gesellschaft ist immer, die da sind, die müssen sich irgendwie miteinander zusammenraufen und aushandeln, wie dieses Zusammenleben sein soll. Und es ist ein Prozess, der nie abgeschlossen wird. Aber dieser Prozess wird als nervig und als belastend geframed, als Prinzip an sich. Und ich glaube, das ist auch so etwas, was man hinterfragen muss, dieses Framing von, das ist jetzt komplett nervig, dass wir immer über Dinge reden müssen. Und es ist so, wir wollen jetzt mal einen Schlussstrich ziehen und wir wollen jetzt mal, dass das aufhört, dass Leute ständig etwas wollen und dass ständig irgendwie man über Dinge diskutieren muss. Das ist schon klar. Ich verstehe schon quasi, warum das in der Krise immer belastender wird, wenn noch was und noch was und noch was kommt. Aber wir dürfen uns dieses Prinzip nicht nehmen lassen. Und das ist, wenn die Konservativen drauf einsteigen, wirklich ein Problem.
Ja, ich übersetze das so mit einer Tendenz der Vereinfachung, des Vergessens und dem Faible für nicht mehr differenzieren zu wollen. Möglichst einfache Antworten sind ja auch sehr beliebt in dem Polarisierungsdiskurs. Und ich meine, ich beschäftige mich gerade viel mit dem Thema Pressefreiheit, weil heute aktuelle News, wir schreiben ich habe das Datum nicht, wir haben gerade diese Zeit, wo es eine Debatte um Kimmel, also dem Absetzen der Talkshow in den USA geht. Hier in Deutschland haben wir die Debatte über verschiedene JournalistInnen, die für Nichtaussagen geblockt werden. Und für mich ist das erst der Anfang. Also wir werden uns in dieser, du nennst es ja Verkulturkampfisierung, werden wir uns, glaube ich, noch ordentlich umschauen. Und viele sehen es ja auch gar nicht. Ich meine, du machst in deiner Arbeit ja einen Rundumblick, du hast auch mehrmals gesagt, verschiedene Länder. Du guckst auf Österreich und Deutschland. Ich habe deinen Text gelesen, zum Beispiel, dass der Regierungspräsident Sebastian Kurz ja der Teil eines faschistischen Netzwerks rund um den ungarischen Regierungschef Viktor Orban ist. Und diese Geschichte, vielleicht erinnert man sich noch um die CDU-Abgeordnete Saskia Ludwig, die sich dann getroffen haben für die. In Deutschland gab es da ordentlich Gegenwind, auch aus den eigenen Reihen. Aber immer wieder beschreibst du, wie auch die Union in Deutschland mit politischen Gepflogenheiten bricht. Andere Parteien werden vor den Kopf geschrieben. Wir sehen in Umfragen, dass das Vertrauen in die Politik mehr und mehr sinkt. Nicht erst jetzt, natürlich schon länger. Aber das macht ja alles etwas mit Menschen. Wenn dann noch die Armen abgehängt werden. Also in meinem Kopf röhrt es so. Und ich möchte jetzt aber zum Schluss nochmal nach vorne blicken. Weil das ist auch etwas, also wir haben jetzt eine Bestandsaufnahme gemacht und viel über die Verhältnisse gesprochen. Aber du fragst ja auch in einem Text, ich hatte den vorhin kurz zitiert, Netzpolitik, wie wollen wir in 5 Jahren miteinander leben? Wie wollen wir zusammenarbeiten, Kinder erziehen? Wie möchten wir unsere Nachbarschaften gestalten? Wenn wir solche Diskussionen miteinander führen, hat die extreme Rechte keine Chance, weil sie dazu rein gar nichts beitragen kann, schreibst du. Und deswegen lass uns da jetzt darauf schauen, auf diesen gemeinschaftlichen Aspekt nochmal, auf diesen Widerstand und die Wehrhaftigkeit, die es ja auch immer gegeben hat. Unser Podcast heißt Erinnerungskämpfe, um sich zu erinnern und zu kämpfen oder wann gekämpft wurde, das ist die Idee. Und du hast das Buch Solidarität geschrieben. Also welche Rolle spielt diese in deinen Augen jetzt?
Ich halte Solidarität tatsächlich für das wichtigste Prinzip, was wir jetzt anwenden können, weil es uns erlaubt, Gesellschaft anders zu schneiden. Wir sind so gewohnt zu sagen, also unsere Gesellschaft ist in die Deutschen oder die Europäer und die anderen gespalten. Aber das stimmt ja gar nicht. Man kann Gesellschaft auch ganz anders sehen. Ich kann sagen, ich und meine Nachbarn und Nachbarinnen oder ich und meine Kinder und die anderen Kinder in der Schule. Wir bestreiten eigentlich einen Alltag zusammen. Warum soll ich jetzt mit irgendwem irgendwelchen Reichen, die sich Tunnel in Salzburg bauen, warum habe ich mit denen auf einmal mehr gemein, als mit den Leuten, mit denen ich unmittelbar zusammenlebe? Die Leute am Arbeitsplatz, die Leute, mit denen ich mit dem Sportverein bin. Ich muss immer nur meinen Alltag durchdenken und mir dann überlegen, wer ist denn da? Und das sind meine Leute. Das sind die Leute, die ich habe und die, mit denen verstehe ich mich vielleicht gut oder nicht gut, aber das ist ja egal. Aber das sind die, die da sind. Und ich würde gerne diesen Aspekt von Gemeinschaft, von wirklich gelebter, alltäglicher Gemeinschaft mehr in den Vordergrund rücken, weil ich glaube, dass wir dann aus ganz vielen Kulturkampfdebatten rauskommen. Und ich merke das auch so, also ich lebe in einem kleineren Ort und auch sonst, wenn ich unterwegs bin, auch wenn ich mit Leuten von konservativ oder sogar Leute, die extreme Rechte wählen, dann sage ich, naja, aber schau dich um, ja, das sind die Leute, das sind deine Nachbarn. Und dann heißt es mir, ja, aber die nicht. Die sind ja okay. Ja, weil die, und dann immer so, das muss doch klackern irgendwann im Gehirn, dass immer alle, die ich kenne, die sind gut, aber immer alle, die ich nicht kenne, die sind nicht gut. Wie kann denn das sein? Was alle guten Leute sind zufällig bei mir und alle schlechten Leute sind zufällig woanders. Das ergibt doch null Sinn. Und ich glaube, dass wenn wir diesen gemeinschaftlichen Aspekt stärken und mehr versuchen, quasi Gesellschaft so zu denken, dass die Erfahrung wichtiger ist als das Reden und dass, wenn sich Leute viel mehr auf die Erfahrungen, die sie machen, in ihrem Umfeld besinnen, dass unsere Gesellschaft einfach besser wird. Weil die Erfahrungen, die man macht, und es gibt natürlich auch Leute, die schlechte Erfahrungen machen, ist ja alles völlig klar, aber das trifft ja auf alle Leute immer und überall zu, dass sie draufkommen, ehrlich gesagt, mir sind die Leute im Fußballverein oder bei der Freiwilligen Feuerwehr oder meine Nachbarn oder meine Arbeitskollegin eigentlich viel wichtiger, als was irgendein Kulturkampfportal weit, weit weg von mir sagt.
Es ist so interessant und ein bisschen lustig auch und ein bisschen, ich war gestern auf der Vorstellung der Zusammenhaltsstudie, die initiiert wurde von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Und die bestätigt quasi das, was du sagst, nämlich als eines der wichtigsten Orte für Zusammenhalt gelten Sportvereine und Vereine. Als zweite als ein Beispiel. Und das zweite, was dort deutlich wird, ist, die Leute fühlen Polarisierung und die Spaltung der Gesellschaft massiv, aber nur draußen. Und wenn man sie befragt nach ihrem Zuhause, dann gibt es die nicht. Und da mal hinzuschauen, das besticht, also genau, diese Studie kann man sich ja mal genauer anschauen, weil das natürlich auch so ein inneres Erzählung, eine innere Erzählung, wie geht's mir gerade in dieser Welt, eben auch bestärkt, unterstützt und die Entscheidung ist, in welche Richtung will ich gucken. Ich habe in meinen Büchern auch immer sehr viel über Solidarität nachgedacht, die ja sehr viele unterschiedliche Definitionen hat und Konzepte, wo man sich anschließen kann. Und zum Beispiel, um da anzuschließen, was du gerade sagst, für mich ist dieses unabhängig von wo und mit wem ich bin. Wenn eine grundsätzliche Gesellschaft entstehen würde, die sich auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit, auf das Prinzip der Gegenseitigkeit einigen würde, in der so kümmern, sich umeinander kümmern einen Wert hat. Du hast es vorhin mit Bezug auf die Jobgruppen, die sogenannten Risikoberufe damals in der Corona-Pandemie. Auf einmal waren alle diese Menschen wichtig, die Care betrieben haben. Die haben wir dann gefeiert. Das ist eigentlich das Prinzip des gegenseitigen Kümmerns, dem Versprechen, füreinander da zu sein, weil wir uns brauchen. Also das sind sehr, man könnte jetzt eben sagen, oh, das ist so emotional und pathetisch und so. Aber ich finde, Zukünfte der Gemeinschaftsbildung sind eigentlich das, was sich Menschen wünschen. Das zeigt eigentlich jede Studie. Sag mir, Natascha, zum letzten Abschluss, du nickst ganz viel, wir machen ja hier auch eine Videoaufzeichnung, man sieht uns nicht, man hört uns nur. Was gibt dir gerade jetzt in dieser wirklich schwierigen Zeit, während du über Faschismus recherchierst und postmodernen Faschismus, Kraft, vielleicht auch einen Wert für die kommende Zeit?
Genau das, was du gerade gesagt hast. Und ich finde, wir sollten uns gar nicht dafür entschuldigen, dass es emotional klingt, weil Menschen sind doch emotionale Wesen. Und das, was du gesagt hast, das gibt mir Kraft. Menschen brauchen einander und Menschen wollen einander. Menschen sind keine Einzelkämpfer. Und man kann das immer ganz leicht nachprüfen. Das Beispiel bringe ich immer. Wenn wir jetzt alle rausgehen und auf der Straße fällt jemand hin, jede einzelne Person würde hinlaufen und dieser Person aufhelfen. Und wir würden nicht fragen, wen wählst du? Bist du ein guter Mensch? Stimme ich moralisch mit dir ein? Hast du schon mal was Blödes gesagt? Mag ich dich grundsätzlich, möchte ich mein Leben mit dir verbringen. Das kann man alles negieren und wir würden dieser Person trotzdem aufhelfen, weil wir so sind, weil wir nichts Schlimmes einander wollen. Nur wenn wir komplett verzogen werden. Und Faschismus muss wirklich eine große Anstrengung aufwenden, um uns dorthin zu bringen, dass wir andere Menschen wirklich nicht mögen und ihnen was Schlechtes wollen. Und es ist in Permanenz, deswegen haben wir diese permanenten Kulturkämpfe, weil die Grundausrichtung ist, dass wir eigentlich einander nichts Schlechtes wollen. Und das ist nicht einmal, weil wir moralisch alles so hohe Wesen sind, sondern weil es unsere Überlebensstrategie war über Jahrtausende. Wir können nur zusammen weiterkommen, weil jeder, der alleine war, ja, na, der hat es nicht lange überstanden, sondern wir müssen unsere Arbeit teilen, wir müssen miteinander leben. Und das gibt mir eigentlich ganz, ganz viel Hoffnung, weil die Natur des Menschen oder die Anthropologie des Menschen ist so, dass sie eigentlich auf Solidarität und Kooperation aufgebaut ist.
Wir sind nun mal soziale Wesen. Und Ich bin, weil wir sind, ist eine inklusive Perspektive, die aus der Ubuntu-Philosophie, einer südafrikanischen Philosophie, kommt. Und sich daran zu erinnern, dass das ist das Einzelgängertum, ist, glaube ich, sehr hilfreich. Ich ende diesen tollen Talk mit dir mit einem Zitat aus deinem Klappentext deines Buches Solidarität. Solidarität ist die Einsicht, dass die Ausgebeuteten, die Verdammten dieser Erde, nur eine Möglichkeit haben, ihre Rechte durchzusetzen, indem sie Mehrheiten bilden. Vielen Dank, Natascha.
Dankeschön.
Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit meiner Gästin, der Historikerin Miriam Zadoff. Unser Thema ist dann Überleben, der Wert des Erinnerns. Bis dann.